Sie haben einen Stretch-Jeans und ein Tweed-Shirt. Ein Tweed-Shirt, darauf steht, lassen Sie mich lesen, der Digga. Life Respect Community and Dallas 2.
Aber jetzt Lukas, für dich als Cineast. Dieses Zitat wird einer Figur namens Rod Tidwell zugeschrieben. Der natürlich, wer ist?
Ich habe keine Ahnung.
Cuba Gooding Jr. in Jerry Maguire, ne?
Ja, Führ mich zum Schotter.
Führ mich zum Schotter!
Aha,
genau.
Herrlich.
Mein Botschafter
und
des Korns.
Und damit zur Werbung.
Ja, herrlich. Ja. Also das Beste, was man an diesem Morgen sagen kann, ihr seht aus wie immer. Der eine im Rollkragenpullover, der andere hat einen Hoodie oder ein Sweatshirt. Es ist sehr dunkel bei euch im Studio.
Ich habe den Kleinen gerade von der Schule abgeholt. Hier. Ja? Da sitzt er schon wieder, ne? Schon wieder Stress in der 6. Klasse, ne? Unseren Mike, du. Der Lehrer hat ihn rausgeschmissen.
Hat er wieder auf dem Schulhof gerauft?
Er hat sich wieder gebalgt. Bei uns war das ja immer, als wir auf dem Adalbert-Stifter-Gymnasium in Castrop-Rauxel waren, auf dem hinteren Schulhof, da grenzte an die Hauptschule. Und also für uns hieß große, also kleine große und die große, große Pause hieß immer auf dem Schulhof Tischtennis spielen, bisschen Fußball spielen, da zusammenstehen und reden. Für die Hauptschüler wiederum hieß das immer rüber auf den Schulhof des Gymnasiums gehen und alle verwemsen. So hatte jeder seinen Spaß. Ja. Toll.
Wir sehr konnten schön. Uns ja keine Tischtenniskellen leisten und haben deswegen Rundlauf heißt das, glaube ich. Ja, damals in Spandau hieß es natürlich Chinesisch.
Natürlich, selbstverständlich.
Also, hieß Chinesisch und man hat es mit den bloßen Händen und Tennisbällen gespielt.
Ach, guck mal, ja.
Und das, also auch damals hätte man schon lernen müssen, wenn etwas unterbrochen wird, gibt es Tennisbälle.
Ja, so, richtig, stimmt. Übrigens, die Hauptschüler von der angrenzenden, die haben wiederum Tischtennis bei uns dann gespielt mit den Schädeldecken von den erlegten Gymnasiasten. So unterschiedlich können die Dinge sein.
Wie kurz davor, also wir wissen ja, oder zumindest geneigte Konnoisseure deiner Biografie, wissen ja, du bist irgendwann Pappen geblieben, ne?
Ja,
du bist irgendwann mal
neunte Klasse.
Wie kurz warst du davor, die Schule zu wechseln und auf die andere Seite der Mauer, auf die andere Seite des Zaunes gehen zu müssen? Und angelehnt an diese Jürgen Klopp-Werbung, die ihr bestimmt kennt, ich hätte auch ein anderes Leben führen können. Ja. Wo er, man weiß nicht, Bäcker ist, Bergsteiger, Extrem-Jürgen. Was wäre dann dein Leben geworden in Castrop-Rauxel, wenn du von der Hauptschule gekommen wärst?
Ich wäre wahrscheinlich irgendwie, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, ich wäre Coach geworden. Denn also, ich wäre wahrscheinlich über kurz oder lang Coach geworden, weil einerseits natürlich viel zu ungeschickt und dumm für richtige Arbeit, für künstlerische Berufe, dann aber auch zu untalentiert.
Wie redest du über den Trainer von Bayern München?
Stimmt, ja klar, wir sind ja Fußball-Podcast. Ich vergesse das immer wieder. Ja, wirklich, das ist auch geil. Du sitzt in einem Fußball-Podcast, du sagst das Wort Coach und denkst nicht ansatzweise an Fußball. Da kann man mal sehen, wie weit ich mich schon hier vom...
Ich versuche es mal. Ich habe so eine Mischung aus wirklich guter Laune und trotzdem noch so einer gewissen Anspannung.
Ja.
Ich gebe nämlich diese Woche das Buch in den Druck und habe bei der allerletzten Durchsicht noch einen Mini-Fehler gefunden. Sowas kann einen ja an den Wahnsinn treiben. Wusstet ihr, dass kleines, dickes Ailton, der Kugelblitz, einen kleinen Akzent auf dem I hat statt dem I-Punkt?
Oh, der stimmt. Oh Gott, aber den hat ja niemand mitgeschrieben.
Aber
ne?
du liest ihn immer, weil es ist ja so mit der deutscheste Brasilianer, den man sich vorstellen kann.
Das ist richtig.
Also Ailton, eingedeutscht.
Ja.
Und dann sagst du, irgendwas in dem Schriftbild stimmt nicht. Und dann googelst du den nochmal.
Ja.
Wikipedia, Transfermarkt.de, RTL und ProSieben auch. Ja. Ailton mit dem kleinen Akzent von unten links nach oben rechts.
Da musst du aber wirklich aufpassen. Also wenn solche Akzente und solche speziellen Schreibweisen dich so herausfordern, musst du nochmal checken, ob du die damalige Startelf von Energie Cottbus 2001, dass da auch wirklich alles richtig geschrieben ist.
Meinst du?
Ja,
und Bruno Akrapovic.
Ja,
aber ihr wisst ja aus der letzten Folge, ich kann keine Dialekte, ich kann auch keine Akzente.
Stimmt. Aber Lukas, gleich. Mike, bitte.
Akzent von unten links nach oben rechts, Accent aigu oder Accent grave?
Accent aigu ist von links unten nach rechts oben.
Das wäre es, wenn es ein langes wäre über einem E, aber es ist so ein verkürztes.
Ja, das ist so ein Fliegenschiss.
Garantiert ein B Begriff für.
Ja klar, Accentão. Das ist ja, weil das ist ja brasilianisch, also quasi portugiesisch, das ist ja Accentão.
Sag mal hier, was ist ja was? So, und eine Frage an die Gymnasien.
Warte, es ist natürlich Accentiago.
Accentiago.
Okay, besser wird er nicht. Wo waren wir? Achso, wir wollten Geld verdienen. Das machen wir jetzt an dieser Stelle, bitte, meine Damen und Herren. Oh my God. We got shit for sale. Shit for sale. Shit for sale. Buy it. We got shit for sale. The world-famous H-Block Studios, MML proudly presents The Commercial Break. Fußball MML hat nicht nur die H-Blocks wieder zusammengebracht, sondern wir machen Deutschland gepflegter,
ja,
schöner,
ist richtig,
wohlriechender,
ja,
und rundum einfach auch geschmeidiger, würde ich sagen.
Ja, also wir kommen quasi direkt von H-Blocks zur H-Box, also zur Ogu-Box.
Das gefällt mir
Kiste,
sehr gut.
Die man aufmacht und sagt, schau, was ich hier dir gerade rund um Ostern kredenzt habe. Denn das kann ja wirklich gut sein, dass man, weil jeder kennt das ja. Also man ist jetzt zum Beispiel, klassische Situation, du bist auf der Osterwiese unterwegs im heimischen Garten, holst, ziehst du Eier aus dem Büschen und sagst, boah, wie stinkt das denn? Das war ekelhaft. Was sind das denn für Eier? Die stinken bestialisch. Und dann sagt der Vater, ja, die hatte ich, die habe ich unterm Arm, habe die teilweise hier getragen und dann versteckt. Das stinkt ja unglaublich. Für mich ist Ostern beendet. Ich ziehe die Rollhaaren runter, das war's.
Schon
und
jetzt
das kann man jetzt aber vermeiden, ja, diese Situation, ja, weil wenn Vater erstmal anständig riecht, während er dann die Eier trägt und versteckt, dann wird's ein wunderbares Fest.
Schon jetzt haben wir, glaube ich, ein Umfeld geschaffen, wo Flaconi sagt, Mensch, das ist schön, da werbe ich gern. Da hinterlasse ich gerne meine Botschaft.
Ich kann ja nur meine Hilfe anbieten.
Dass ich zum Beispiel wirklich quasi führend bin, was Online-Shops angeht für Beauty und Parfum in Deutschland mit rund 1000 nationalen und internationalen Marken und 50.000 Produkten. Das ist Flaconi übrigens als Webshop und auch über die App verfügbar. Und da könnt ihr euch einfach mal umschauen. Und insbesondere eben rund um Ostern gibt es ja auch besondere Aktionen.
Ja.
Da gibt es einen digitalen Beauty-Geschenkgutschein für alle beispielsweise, die Last Minute etwas brauchen oder einfach einen Alleskönner verschenken wollen.
Darf man sagen, also jeder von unseren Hörern, der gestern auch den Daily am Montag gehört hat,
ja,
der weiß ja, Lena nennt jeden, den sie mag, Maus.
Richtig.
Mike nennt aber jeden, den er mag, Hase.
Hase, ja.
Mike, beschenkst du dann zu Ostern auch mit Flaconi jeden deiner Hasen?
Selbstverständlich.
Bist du der Hugh Hefner?
Klingt ja schon wie Mörtel Lugner.
Selbstverständlich. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nur noch nicht, ob ich mich entscheide zwischen Parfum, Skincare, Make-up oder Haircare. Wie ihr wisst, gibt es ja wirklich, wirklich viele Marken, die es dort gibt. Unter anderem eine meiner Lieblingsmarken, Biotherm Om.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich also regelmäßig Flaconis Services nutze, verpasse ich so manchen Flieger, weil immer wenn ich am Security-Check bin, wenn ich da durchgehe, wenn man durch das Ding durchgegangen ist und dann der Mann oder die Frau sagt, kommen Sie nochmal her, ich will Sie nochmal checken, dann sind die ja teilweise kommen die ja zu mir, um mich nochmal zu beschnuppern. Manch einer fasst mir ins Gesicht, weil die Haut so gut ist und dann muss ich denen immer erklären, wo ich es her habe. Hab schon also mehrfach schon fast den Flieger verpasst.
Und dann sagst du natürlich, flaconi.de/mml. Flaconi.de/mml. 10 mml ist der Gutscheincode bis zum 31.03.2024. Man könnte auch sagen, bis zum letzten Tag im März gibt es 10% ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro auf flaconi.de/mml.
Und ich dachte, Micky, die hätten dich am Airport gestoppt, weil du so 20 Flakons an so einem Gürtel trägst. So über die Schulter.
Das ist absolut zutreffend. Ja. We got shit for sale. Shit for sale. Shit for sale. Buy it. We got shit for sale. From the world-famous H-Block Studios, MML proudly presents The Commercial Break.
So, Micky, ich wollte dich nur noch mal dran erinnern,
ja,
weil wir jetzt auch schon wieder 3 Minuten weitergesprochen haben.
Das ist ein
Fußball-Podcast hier, ne?
Ach so.
Ja.
Ach, guck mal. Ja.
Du musst jetzt einmal den Schalter umschalten.
Ja.
Und auf Fußball. Ja?
Alles klar.
Sehr gut. Dann geht jetzt ab, die wilde Fahrt. Musik bitte. Begrüßen Sie bitte an dieser Stelle den Benimmlehrer von Thomas Tuchel. Hier ist Micky Beisenherz.
Ich grüße Sie ganz herzlich. An dieser Stelle verweise ich direkt auf unseren Kollegen in Berlin, einen Mann, den man nur beim Schreiben der neuerlichen Zeitlupen daran erinnern muss, Akzente zu setzen, denn hier in diesem Podcast gelingt es ihm vortrefflich. Lukas Vogelsang, meine Damen und Herren.
Ah, vielen Dank. Und dieser Mann, der mir quasi virtuell gegenüber sitzt, er ist über 60, aber rhetorisch noch immer bis unter die Zähne bewaffnet. Er ist die Daniela Klette von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
So, jetzt reden wir. Jetzt ist der Ton. Auch dieser Akzent ist gesetzt, meine Damen und Herren. Toll, sehr, sehr schön.
Gott.
Oh Gott.
Ja, herrlich.
Ja. Ne? Ja. Ich dachte ja, Mike, du sagst, aufgrund deines Hasses, den du mitgebracht hast aus dem Ruhrgebiet, sagst du deinem Dortmunder Freund Micky, du musst jetzt aber mal den Schalker umlegen. Das ist ja immer noch ein Fußball-Podcast. Ich möchte wirklich an dieser Stelle einmal mit diesem Freitag starten, in diesem Podcast, aber weil Mike war ja, du warst doch auf Schalke, ne? Du hast ja wieder wieder ein Handelsreisender in Sachen Fußball. Ich fasse Mikes Wochenende, so wie ich es durch Social Media wahrgenommen habe, mal zusammen. Freitagabend, Arena auf Schalke, St. Pauli gegen Schalke 04, der Tabellenführer beim Krisenclub. Und danach zwei Krisenclubs in Köpenick, Union gegen den BVB. Also du hast wirklich alles gesehen an diesem Wochenende. Ja. Erzähl doch mal, es war ja bei geilen Spielen.
Wenn ich hätte von zu Hause ausziehen wollen, hätte ich mir auch noch Hamburger Sportverein gegen VfL Osnabrück angeguckt. Es war, also erstmal war alles toll. Man muss, also jetzt mal vom fußballerischen Erlebnis muss man mal sagen, die Arena auf Schalke mit seiner Stimmung und der Art und Weise.
Schalke!
Ich wollte nur gerade mal so, dass man sieht.
Ist ein Geschenk für den deutschen Fußball.
Das ist so, ja, das stimmt.
Das ist einfach fantastisch. Ich liebe Westfußball. Es ist nicht mein Verein. Es ist aber ein unglaublich unter die Haut gehendes Erlebnis. Und
es ist eine Tragödie, dass dieser Verein nicht in der ersten Liga spielt.
Aber absolut. Aber muss man nicht sagen, das, was Mutti Hoeneß mit dem FC Bayern damals für St. Pauli getan hat, nämlich das Benefizspiel, um Geld für den Kiezclub zu erwirtschaften, damit er nicht komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, hat jetzt St. Pauli weitergegeben an Schalke 04? Weil schön. Diese drei Punkte, also es ist ja im Grunde auch ein Benefizspiel gewesen, weil diese drei Punkte hat Schalke 04 natürlich gebraucht, weil es deutet am Horizont ja tatsächlich das absolute Schreckensszenario, wenn Schalke 04 durchgereicht wird, dann gehen sie ja nicht in die dritte, dann gehen sie eher in die vierte Liga oder noch weiter runter, weil du mit 180 Millionen Euro Schulden keine Lizenz bekommst und dann können sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo die zweite Mannschaft im Moment spielt, vierte oder fünfte Liga, dann können sie die ersetzen und fangen als, glaube ich, mitgliedstärkster Verein Europas sogar oder einer der, auf jeden Fall einer der größten Vereine Europas.
Noch vor Red Bull, ja.
Noch vor, sogar, also ich sage noch mehr Mitglieder als RB Leipzig. Nein, aber die sind ja, glaube ich, mitgliedstärkster Verein Deutschlands auf jeden Fall. Und in Europa auf jeden Fall in den Top 5 oder so. Und überleg dir doch mal, also du als jemand, der als Rivale groß geworden ist, aber das geht doch nicht.
Nein, das
darf niemals passieren.
Nein, das ist eh alles eine Katastrophe. Mein Anspruch wäre ja sogar noch gewesen, dass normalerweise der FC Schalke, so wie ich ihn in noch gar nicht so alter Erinnerung habe, hätte theoretisch sogar noch da sein müssen, wenn die Bayern straucheln irgendwie und mit um die Meisterschaft spielen aufgrund der letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre. Stattdessen hängen die da jetzt unten in der zweiten Liga fest und sind akut abstiegsbedroht. Ich meine, es haben ja alle Leute irgendwie gelacht, als es dann vereinsseitig hieß, so jetzt, weil Krise und jetzt aber mit vereinter Kraft gegen den FC St. Pauli und dann der Verein und die Fans, danach geht's dann aufwärts und alle haben natürlich gegeiert und haben gesagt, das ist ja genau das richtige Spiel, um danach dann gemeinsam in die goldene Zukunft zu gehen. Und siehe da, es hat geholfen. Jetzt kommt natürlich das, was wir in der ersten Liga als Äquivalent immer sagen, wenn du die Bayern erstmal geschlagen hast, danach ist dann die nächsten 5 Spiele erstmal wieder Sendepause, weil die Mannschaft sich kontinuierlich selbst überschätzt. Aber Lukas wird mir jetzt erklären, warum das diesmal nicht passieren wird.
Nee, aber ich habe ein fantastisches Zitat mitgebracht von Moneyboy, der ja neuerdings Schalke-Fan ist.
Bin am Ballen, so wie Schalke 04.
Und Moneyboy hat, glaube ich, getwittert, also
Manny Breukmann nennt sich jetzt Manny Boy. Manny Breukmann.
Auch für die Jüngeren bekannt als Manny Boy. Ja, Manny Boy hat getwittert. 10 Spiele? Das ist ein Rapper. Ich glaube aus Österreich, oder?
Also Mike, pass auf.
Ist der mit Adeyemi zusammen?
Also. Ja. Ja, so ungefähr. Also Manny Boy ist ein mittlerweile dann doch schon wirklich älterer Mann, der als Hip-Hopper durch die Straße läuft und in erster Linie durch entsetzliche Lines und Verses auffällt. Er ist im Grunde genommen der Mike Nöcker Wiens.
Ich dachte, so, Manny Boy,
es gibt Manny Boy hat gepostet, noch 10 Spiele. Das macht am Ende 30 Punkte, dann haben wir 59, das sollte zum Aufstieg reichen. Und das ist ja so ein bisschen diese Schalker Hybris, ich kenne das aus Berlin ja auch. Also gewinnst du dieses Spiel Freitag gegen Kiel irgendwie glücklich, da bist du plötzlich wieder oben dran. Verlierst es, steigen wir natürlich nächste Woche schon ab. Und das haben die Schalker natürlich in einer ganz besonderen Ausprägung.
Schalke! Ja. 0-4.
Und trotzdem, wenn du da mal warst, in der alten Stadionkneipe, an der Kampfbahn.
Alkohol habe ich nicht getrunken
auf Schalke,
an dem Wochenende.
An der Schalker Meile.
Ja.
Und wenn du dann hochfährst zum Stadion. Da ist so viel gelebte Fußballkultur.
Total.
Und dann machst, weißt du, wovor ich ein bisschen Angst habe aus königsblauer Sicht, ist, dass es in 10 Jahren dann wieder irgendwie eine Doku in den dritten Programmen gibt. Kultclubs, Traditionsclubs, da sind sie heute.
Ja, ja.
Und dann geht so ein junger Reporter irgendwie die Schalker Meile entlang und sagt, hier, da wurde mal Champions League gespielt. Rudi Assauer, die Eurofighter. Ja. Jetzt 6. Liga. Und dann
also Westfalia-Herne-Style, ne? Du hast dann genau. So überwucherte Tribünen, irgendwie dann hast du so ein Opa, der fegt da noch lang.
Hinten
ist
Joachim Krohl, der sie so, sich in über einer Feuertonne wärmt.
Vor allem ausgerechnet Joachim Krohl als Dortmund-Fan.
Nein, weil du Westfalia-Herne gesagt hast. Der war ja auch Teil dieser Doku. Weil der also Joachim Krohl, das nur kurz als Einschub, wurde ja sozialisiert bei Westfalia-Herne von seinem Vater. Ja. Übrigens auch in der tollen Doku Warum 3:30.
Ja.
Jahre alt, glaube ich, mittlerweile bestimmt 15, 20 Jahre alt. Ganz toller Film. Aber wenn du dann so an der Schalker Meile bist oder eben an der Kampfbahn.
Hast du dann irgendwo Peter Lohmeier, der da in so einer Kneipe sitzt, sich gerade selber so eine Kippe dreht, hat da noch so ein paar Tabakreste in der Augenbraue hängen und sagt, ja, das war mein Schalke. Sowas halt. Das meinst du, ne? So.
Bist dann an der Glückauf Kampfbahn und ein paar Versprengte gucken sich irgendwie ein Sechstligaspiel und sagen, Mann, hier war mal was.
Ja.
Hier war mal Baumjohann.
Einst, genau, dann so irgendwie, genau, einst spielte hier Raoul, jetzt spielt irgendwie, was weiß ich, Treblinkovic, der war irgendwie und die Gegner heißen heute nicht mehr Real Madrid oder Benfica Lissabon, sondern, und was kommt dann so, ne, was ist das dann, ne, TuS Blau-Weiß-Post Recklinghausen und Susmerk-Linde oder so.
Ja, Real dann nur noch auf der Brust.
Ja, die aber auch nicht mehr, die sind ja auch pleite.
Stimmt,
das alles, Real ist ja auch vorbei.
Das ist,
ne? Selbst, das ist auch bitter, ne, weil diese ganzen tollen Gags, wenn dann mal demnächst irgendwann es wieder heißt, was sind dann so Kandidaten, die dann gehandelt werden, was weiß ich, irgendein Deutscher, ne, Wirtz zu Real, dann siehst du wieder, wie er in so einer Kleidung da als Verkäufer natürlich. Logisch,
das, war doch mal das war doch mal eine St. Pauli
Das war mal eine St. Pauli-Kampagne. Ja.
Andere, Real kauft bei Ajax,
genau.
Wir kaufen bei Real.
Genau. So. Und du siehst halt so einen St. Pauli-Fan mit so einem Einkaufswagen. Ja,
schon wieder ganz drollig eigentlich.
Absolut, absolut. Um mal so ein bisschen, weil ihr mich ja gefragt habt, wie es war.
Vor einer Viertelstunde haben wir dich gefragt, wie es war, um wie üblich dann erstmal selber sehr viel zu erzählen. Also bitte, Mike, erzähl doch mal.
Also, mir fällt nämlich gerade ein, dass ich tatsächlich eine richtig harte Arschbombe in den Westfußball gemacht habe. Nicht nur, dass ich auf Schalke gewesen bin, vielen Dank für die Einladung nochmal an dieser Stelle, sondern danach bin ich mit meinem Freund Reinhold Frier in die Klosterpforte gefahren. Mhm. Und die Klosterpforte, wissen natürlich eben in Marienfeld, das wissen natürlich wahnsinnig viele Menschen, ist der Ort, wo so unfassbar, ich glaube, die Klosterpforte hat mehr Vereine vor dem Abstieg gerettet als Peter Neururer. und es ist das Spielerhotel von Portugal während der Euro 2024. Mhm. Also es ist ein Fußballhotel und so weiter. Und ich saß nicht nur neben Reinhold Frier, meinem Freund, sondern auch neben einem alten Bekannten, den ich schon, glaube ich, 20 oder 25 Jahre nicht mehr gesehen habe, Dirk Kleinemaß, der wiederum mit seiner Würstchenbude halb Ostwestfalen die Stadien mit Stadionwurst
verkauft. Wo das Fleisch herkommt, wissen wir natürlich auch, wenn es Ostwestfalen heißt.
Ja, aber ich glaube nicht. Also sagen wir mal so, es gab in der Überfahrt von Gelsenkirchen nach Marienfeld deutliche Hinweise darauf, dass es eine gewisse Rivalität zwischen kleinem Mass und so. Okay, also ich glaube nicht, dass das Fleisch daherkommt.
Ja. Okay,
so.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz, so, also das war natürlich tatsächlich alles wirklich fantastisch. Und am nächsten Morgen bin ich dann weitergefahren nach Berlin und habe festgestellt, dass die Reise von Bielefeld Hauptbahnhof bis nach, mir fällt gerade ein, ich habe meinen Eltern gar nicht Bescheid gesagt, dass ich in Gütersloh gewesen bin.
Ja, jetzt ist zu spät. Ne?
Du hast mir nicht mal Bescheid gesagt, dass du in Köpenick bist. Du kommst in meine Stadt und sagst nicht mal Bescheid.
Ja.
Bei mir beschwert sich glücklicherweise einfach schon keiner mehr. Ne?
Wenn man so einfach sich floaten lässt. Aber egal.
Ja, von Bielefeld.
Von Bielefeld nach Berlin.
Ja, du hast ja die Zugteilung in Hamm verpasst. Schade, weil du ja schon in Bielefeld, das ist traurig eigentlich. Ja. Das ist ja ein Naturschauspiel.
Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass der Weg von Bielefeld nach Berlin genauso lang ist, wie vom Hauptbahnhof nach Köpenick.
Und ich habe am Wochenende das Gleiche erzählt. Ich habe gesagt, ich fahre lieber von Berlin-Kreuzberg auswärts nach Leipzig, als diesen Wahnsinnsweg von Berlin-Mitte nach Köpenick.
Aber was ist denn da? Wieso? Weil fährt man da dreimal S-Bahn-Umstieg und was ist da?
Ich glaube, du nimmst am Ende eine Draisine und dann wirst du von Oliver Runert Huckepack getragen, die restlichen 2,5 Kilometer.
Vor allen Dingen ist ja irgendwas gerade gesperrt. Ich kenne mich da nicht so richtig aus. Ich glaube, irgendwie sowas, wie der Bahnhof.
Berlin ist gesperrt.
Die Stadt Berlin, wie der Bahnhof Köpenick oder irgendwie sowas. Und dann habe ich nicht den Bus genommen, sondern ich musste, wie heißt das? Wumsheide?
Wuhlheide.
Wuhlheide. Ich bin Wuhlheide.
Vorbswede.
Vorbswede. Man kennt es ja, Wuhlheide, die Künstlerkolonie.
Ja, bin an drei gesuchten RAF-Terroristen vorbei.
Touristen.
Nein. Und bin dann irgendwie eine halbe Stunde durch den Wald gewandert.
Nicht verwechseln, RAF-Terroristen, das ist Klette und Co. RAF-Touristen, das ist 1. Mai, ne? Darf man nicht verwechseln.
Verstehe.
Ne, ist völlig klar. Ja.
Und auch da wieder ein großes Geschenk, ein tolles Stadionerlebnis, weil das wird dich möglicherweise als Hertha-Fan nicht so richtig triggern oder vielleicht irgendwie auch negativ triggern. Aber Eisern Union, Nina Hagen vor dem Spiel.
Ach so, echt? Spielen die das?
Ja.
Ja, ja,
was denn? Du hast den Farbfilm vergessen oder was?
Nein.
Nee, dieses Eisern Union.
Wo habe ich nie gehört, dass ihr das
sind sie. Ja.
Wie gesagt, ich war als junger Journalist sehr oft in der alten Försterei. Da haben sie noch in der dritten Liga gespielt. Deswegen kenne ich das in- und auswendig. Als jemand, der im Westen der Stadt groß geworden ist, macht das überhaupt nichts mit dir. Also null. Weil so wie auch ein Unioner nicht nur nach Hause mitsingen wird. Das wird einfach nicht passieren. Und es ist so, ich weiß es nicht. Also es ist einfach.
Gut, lass
ist
mich
halt
weiter.
Ist halt Nina Hagen. So,
lass
ist
mich,
halt Nina Hagen in Köpenick.
Nochmal, Stimmung besonders. Christian Arbeit ist, glaube ich, einer der lässigsten Stadionsprecher in der Bundesliga. Also ich mochte es sehr. Ich war da gern. Habe mich aber trotzdem gefreut, dass Borussia Dortmund 2-0 gewonnen
hat. Da habe ich mich auch gefreut, da kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen. Zwei Dinge zum Thema Union. Das eine, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, Robin Gosens bei Hotel Matze. Ganz, ganz toll. Ich war wirklich absolut begeistert. Ich meine, dass Robin Gosens ein kluger Kopf ist, das wusste ich vorher auch schon. Aber als ich die Folge gehört habe, ich dachte, Däubel, ey. Also wirklich so ein kluger, reflektierter, humorvoller Typ. Gerne von der Sorte mehr und auch gerne im öffentlichen Raum. Also das hat man ja eher selten, dass Fußballer so ein bisschen über sich und ihren Beruf reden, von dem man das auch
das
gerne hört.
Flatterball heißt der Podcast.
Ja, das ist das ist ja eh klar. Das ist ja mittlerweile der Lieblingspodcast von Jogi Löw. Das wissen wir ja.
Das ist ein Eklar. Das ist nicht Eklar, das ist ein Eklar.
Das ist ein Eklar. Und das andere, was auch sehr lustig war, Felix Groß, der bei Apokalypse in der Wochenendbeilage war und sprach darüber, wie Kevin Volland die Uhr geklaut wurde, die 180.000 Euro, ich glaube es war Patek Philippe oder so, weil ein Antänzer ihn auf der Rosenthaler Straße im Club angetanzt hat und dann war die Uhr weg und dann sagte Felix Groß, der ja einfach wirklich sehr, sehr witzig ist, sagte sofort, naja, 180.000 Euro, Kevin Volland war bis vor kurzem noch in Monaco mit einer Uhr für 180.000, wäre er der Antänzer gewesen. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Naja, und dann kommen wir jetzt mal kurz auf das Spiel Borussia Dortmund, also ziemlich glanzloses 2-0, tolles Tor, Adeyemi, Madsen.
Finde gut, dass dieser, der habe ich schon mehrfach gesagt, aber dass der mit dieser Loredana zusammen ist, das hilft auch seinem Spiel.
Ja, das
also
ist,
sonst würde der solche Tore nicht schießen. Das hier ist das zuerst gehört.
Das Tor allerdings fantastisch.
Das Tor war fantastisch, das Tor von Madsen war dahingehend auch sehr gut, weil er natürlich sehr gut, sehr früh gestört hat und Madsen sich, glaube ich, das kann man schon sagen, als jetzt schon als guter Wintertransfer herausstellt. Was mir richtig gut gefallen hat, war natürlich die Abwehrleistung von Emre Can und Niklas Süle in dieser einen Szene, wo Süle quasi, nicht Süle, wo Can den Ball verliert vom 16er und sich dann die halbe Mannschaft hinten im 16er damit abmüht, diesen Ball wieder irgendwie wegzukriegen und zu verteidigen in bester Slapstick-Manier. Und Can steht die ganze Zeit am 16er und geht, also verliert den Ball und steht dann da. Man kann jetzt sagen, ja, er versucht natürlich auch so ein bisschen den Raum abzusichern, so um den 16er rum, aber so überhaupt gar kein Empfinden zu haben, auch als Kapitän, da vielleicht die Scheiße, die er der Mannschaft eingebrockt hat, jetzt selber wieder auszulöffeln, weil der Ball, das ganze Geschehen war von ihm ungefähr 4 Meter entfernt und steht da und guckt sich an und sagt, ja, wollen wir doch mal sehen, wie die Jungs das geregelt kriegen. Die müssen jetzt auch mal selber fliegen lernen. Ich kann sie nur aus dem Nest heben. Und Süle seinerseits ist auch schon wieder so auf 1,5 Liter Nutella und steht da und denkt so, ja. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen hier.
Ist Niklas Süle das einzige Opfer des Nutella-Fluchs, ohne je in der Werbung mitgespielt zu haben?
Aber also es ist ein wirklich...
Zwei wunderbare Sachen. Ich habe einen fantastischen Tweet gesehen bei elffreunde.de.
Ja.
Nämlich in Anlehnung an die Tennisbälle. Mhm. Was ist gelb und sorgt für minutenlange Spielunterbrechung? Emre Can. Das ist natürlich großartig. Und dann muss man eines sagen. Also, man muss ja kurz zusammenfassen. Du fährst zu Union. Die haben natürlich unter Nena Bjelica, unserem neuen Lieblingstrainer, muss man fast sagen. Ne?
Ja.
Also auch zeigt auch mal Emotionen und so.
Ja, sehr.
Hat Union ja jedes Heimspiel gewonnen oder keins verloren? Auf jeden Fall gab es noch keine Niederlage bis zu dem Spiel gegen Dortmund. Aber so richtig sattelfest sind die ja auch nicht. Das ist immer noch eigentlich ein Schwellenclub im Abstiegskampf, würde ich sagen.
Ja, absolut.
Und dann kommt Borussia Dortmund, wo wir spätestens seit dem Hinspiel in Eindhoven wissen, da ist ziemlich Sand im Getriebe.
Mhm.
Und dann verlierst du zu Hause gegen Hoffenheim durch 2 Tore von Maxi Bayer, wo man überlegen muss, ob der nicht doch zur Europameisterschaft muss. Er hat ja auch am Wochenende schon wieder doppelt getroffen.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. So, und dann fährst du zu Union und du gewinnst, und ich glaube, Lena hat das ähnlich gesagt gestern im Daily, du gewinnst gar nicht so sehr deshalb, weil du so verdammt gut gespielt hast, sondern weil die Unioner beste Chancen liegen lassen und du dann 2 Geniestreiche hast. Also es ist auch kein Sieg in Schönheit gewesen.
Nee, wirklich nicht.
So, und in dieser Stimmungslage, wo du weißt, wenn es ganz schlecht läuft, schnappt dir Leipzig eventuell auch noch den Champions-League-Startplatz weg, wenn das in dieser Saison so weitergeht, stellt sich Sebastian Kehl vor die Mikrofone, beziehungsweise setzt sich vors Mikrofon im Doppelpass und sagt den vielleicht, ich weiß gar nicht, habt ihr das überhaupt mitbekommen, es hat ja solche Wellen geschlagen, sagt den vielleicht besten Satz dieses Wochenendes und vielleicht sogar den besten Satz dieser Saison. Sebastian Kehl, wir haben Bayern letztes Jahr ein bisschen ins Straucheln gebracht. Jetzt scheint es so, dass Leverkusen womöglich die Ernte daraus zieht.
Ja, das, da habe ich...
Alter Vater, ey.
Ja, da habe ich, das habe ich gehört. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Da habe ich, ich glaube, den Rest des Doppelpasses als Podcast gehört oder so. Da habe ich gerade meinen Koffer gepackt und musste ein bisschen... was? Also das ist natürlich interessant, dass also im Grunde genommen Borussia Dortmund, Kehl hat ja da auch noch gesagt, dass Borussia Dortmund in den letzten 10 Jahren 7-mal Vize wurde und das, also dass das ja sehr gut sei. Und das im Grunde genommen haben die Dortmunder die Bayern Sturm reif geschossen und Leverkusen kommt jetzt zum Ernten vorbei. Das ist eigentlich unfair und wenn man die Aussagen von Kehl nochmal richtig aufschlüsselt, steht es eigentlich Borussia Dortmund zu, die Früchte der Arbeit jetzt zu ernten und da kommt jetzt Leverkusen mit, wie viel, was haben sie jetzt gerade mal, irgendwie 48 Siege am Stück oder so, und kommen da jetzt vorbei und nehmen den halt weg.
Ja.
Das ist nicht in Ordnung.
Nein.
Das ist nicht in Ordnung. Das so ein bisschen im Grunde genommen will Kehl sagen, das war so ein bisschen damals wie Schröder mit der Agenda 2010, der kranke Mann Europas, ich habe alles umgebaut und da kommt die Alte aus dem Osten und alle sagen plötzlich, Merkel ist die Wirtschaftswunderkanzlerin. So halt, ne? Das war ja.
Es ist auf jeden Fall richtig. Es ist gleich geistig kindgleich.
Sind Mitnahmeeffekte,
die da. Aber es ist doch ein absurder Satz. der ihm Gott sei Dank ja auch zumindest im Internet schon direkt auf die Füße gefallen ist. Also Philipp Köster hat danach direkt bei X geschrieben mit einem Screenshot des Spiels Bielefeld gegen Bayern München 2021, wo es 2-0 steht nach 45 Minuten für Bielefeld, also 0-2 aus Sicht des FC Bayern. Ja, und dann schrieb er darüber, wir haben den FC Bayern 2021 ein bisschen ins Straucheln gebracht. Jetzt scheint es so, als ob Leverkusen womöglich die Ernte daraus zieht. Worauf jemand, der sich Dicky nennt, bei X einen Screenshot postete des Spiels MSV Duisburg gegen Bayern München am 14. Spieltag 76-77, 6-3. Wir haben den FC Bayern 1977 ein bisschen ins Straucheln gebracht. Ach, jetzt schön. Scheint es so, als ob Leverkusen womöglich die Ernte daraus sieht.
Das ist lieber dann auch Sebastian das gute Kehl. Internet, ne? Das ist das gute Internet, solche Sachen. Sowas
lieber Sebastian Kehl, wenn sich Fans des Meidericher SV über dich lustig machen, im Pott, dann hast du wirklich eine Niete gezogen.
Aber ist das nicht auch offen gestanden ein Beleg dafür, dass Borussia Dortmund derzeit wirklich auch nicht mehr so richtig ernst genommen wird? Das schlägt ja gar keine Hohl. Also was hätte das vor 2 Jahren oder so, gut, vielleicht auch ist es auch nochmal ein Unterschied, ob Watzke das sagt oder Kehl das sagt. Ich meine das gar nicht hämisch, aber ist möglicherweise auch so, was die Gravitas angeht. Aber vielleicht ist es auch ein Beleg dafür, dass Borussia Dortmund derzeit einfach auch gar nicht mehr so ernst genommen wird, dass solche Sätze überhaupt nicht mehr so hohe Wellen schlagen und man sagt, ja, mei. Ist natürlich komplett irre, ist ja klar. Ich meine,
Sie hatten ja letztes Jahr im Mai, glaube ich, ne, die Chance, mal wieder ernst genommen zu werden.
Hatten Sie ja, ich glaube ja. Ich glaube, warte mal, lass mich mal. Ich glaube, es war der 27. Mai. Ja.
Was? Der 27.? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Nee, aber es stimmt natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist auch.
Was stimmt? Was Kehl gesagt hat oder dass
man das nicht mehr so richtig ernst nimmt? Ernst nimmt.
Ach so, ja.
Und ich glaube, es ist aber, glaube ich, auch eine Folge dessen, dass ja irgendwann in den, als die Rivalität zwischen Dortmund und Bayern anfing und Uli Hoeneß noch in Charge war und da immer gezündelt werden
in
musste.
In Charge war, ist auch gut, ne? Weil er ja heute ist, er hat er, wie man ja weiß, hat er sich Namen komplett mehr. Zurückgezogen.
Ja,
hat ja nichts mehr mit dem Verein zu tun.
Retirement.
Ja. Retirement. Ja, das ist richtig. So. Ich bin in Rente, ich habe überhaupt nichts damit zu tun.
Man nimmt ja auch diese. Ich glaube, dass dieses Echauffierungspotenzial, insbesondere wenn es irgendwie aus Dortmund kommt, in München ist es noch nicht ganz vorbei, aber dann doch sich irgendwie hart und nach abgenutzt hat, weil es dann auch irgendwann langweilig
war. Ja, na klar. Also Borussia Dortmund hat auch wirklich genug mit sich selbst zu tun und haben ja mit der Meisterschaft nun wirklich also gar nichts am Hut. Es sind halt einfach mal 20 Punkte bis Leverkusen.
Ne? Naja, aber noch 10 Spiele, 30 Punkte. Dann?
Ja, das ist richtig, Also.
Wie Moneyboy man getwittert.
Also das ist schon wirklich alles echt faszinierend. Wir können mal so ein, zwei Gerüchte, die rumgehen, vielleicht nochmal ganz kurz, da habe ich aber nichts, ich habe den Text dazu nicht gelesen, ich habe nur die Schlagzeile gelesen, dass Freddy Bobic angeblich den Posten von Watzke übernehmen soll, weil es war ja, Sebastian Kehl wurde ja auch angesprochen, dass er Watzke beerben könnte und das ist aus der Sicht von Sebastian Kehl natürlich ein durchaus realistisches Szenario, dass er den Job macht. Auch nachvollziehbar, dass er das gerne würde. Aber wie absurd wäre das denn, wenn plötzlich Freddy Bobic da auftauchte? Das ist ja leider dann auch so, dass manchmal so bestimmte Jobs eine derartige Delle in der Vita hinterlassen, dass das, was vorher war, alles, was danach kommen könnte, völlig unmöglich macht. Siehe Hansi Flick und eine etwaige Weiterbeschäftigung beim FC Bayern nach der Delle als Nationaltrainer und bei Bobic.
Du meinst
und der
den Job bei Bobic? Ach so, Hertha.
Ja, weil
ich dachte, als Experte bei der Zone.
Ach so, ja, so richtig. Nein, hätte man jetzt, also hätte es geheißen, Bobic wird jetzt quasi Sportvorstand, Geschäftsführer bei Borussia Dortmund. Er wäre direkt von Frankfurt aus der Zeit gekommen. Da hätte man wahrscheinlich gesagt, boah, gar nicht schlecht. Ja, ja. Aber mit der Hertha dazwischen sagt man jetzt natürlich, Bobic, habt ihr euren Verstand verloren? Das kann ja wohl nicht sein. Zumal, man muss sagen, also die Älteren werden sich daran erinnern, wie Freddy Bobic als Spieler reüssierte bei Borussia Dortmund. Das war jetzt nicht eben seine glücklichste Episode. Wobei man sagen muss, in der Zeit, die Spieler, die irgendwo zwischen 1998 und 2000 zu Borussia Dortmund gingen, die hatten alle keine besonders gute Zeit.
Ich wollte gerade sagen, also A, muss man ja aus der eigenen Vergangenheit lernen Und dann natürlich aus den Fehlern von Hertha BSC,
ja,
weil auch da folgt ja Bobic als Spieler auf den Stürmer Preetz,
ja,
um dann als Sportdirektor auf den Sportdirektor Preetz zu folgen. Und beides, ja, hat nie funktioniert. Ja, also Bobic hat bei Hertha nicht funktioniert, danach nur wieder bei Hannover 96. Ich glaube, da hat er nochmal 15 Tore,
genau, ja.
Und er hat in Dortmund ja auch nicht funktioniert. Und ich sage dir ganz ehrlich, ja, also an Borussia Dortmund gerichtet, wenn ihr Freddy Bobic holt im Sommer, dann müsst ihr auch Christian Wörns, Viktor Ikpeba, Giuseppe Reyna und Evan Nilsson holen. Weil das waren diejenigen, die 99, 2000 mit ihm zusammen,
ja, ja,
damals in diesem ja eigentlich untypisch viel zu dunklen gelb-schwarzen Trikot mit dem Eon auf der Brust, mit dem roten Eon, ne?
Das muss es. Ja, nee, das kam später.
Oder
das kam,
oder S. Oliver. Nein. Oder das war das S. Oliver?
Das war S. Oliver und das war das goldene, glänzende Trikot, das eigentlich sogar ganz schön war. Ja, Viktor Ikpeba,
ich halte es hier mal kurz in die Kamera.
Ach so, guck mal, das war dann aber vielleicht auch einfach. Das war ein Jahr nach dem goldenen S. Oliver Trikot, ja, weil das S. Oliver Trikot, das goldene, kam nach dem Champions League Sieg.
Genau.
Dann kam nämlich auch, ihr könnt Nevio zu mir sagen, da kam nämlich Nevio Scala.
mit Christian Timm,
ja,
Alfred Neihaus.
Harry de Chever.
Irgendjemand.
Also Manny Binz. Manny Binz kam doch danach, wo man sagte, was ist denn jetzt schief gelaufen? Dann kam plötzlich Manny Binz, dann kam Harry de Chever, der Knipser. Das waren goldene Jahre.
Scott Booth
mit einem T. Scott. Also, ja, aber wir schweifen ab.
Ach, wirklich?
Ja. Also Emre Can raus!
Also es ist einfach Lachnummer BVB im Moment.
Richtig.
Und was auch, ja, übrigens, weil du jetzt sagst, so weit hergeholt mit Bobic, aber zum Beispiel. Was ich schade finde, ist, dass man schon weiß, dass einer der wenigen Lichtblicke, nämlich der von dir bereits angesprochene Madsen, der ja ausgeliehen ist von Chelsea, überhaupt keine Möglichkeit besteht, ihn weiter zu verpflichten.
Ja, das ist wirklich
weil
scheiße.
Selbst dieser Spieler, der bei Chelsea nur auf der Ersatzbank saß, zu teuer ist für den BVB.
Ja.
Jetzt.
Ja, ja,
also,
mit Sancho wird es ja, oder wie Lothar Matthäus sagt, Jason Sancho, wird es ja ähnlich sein. Wobei wir jetzt auch noch nicht genau wissen, wie wird er sich jetzt, also Sebastian Kehl hat ja gesagt, der wird in dieser Saison für uns noch sehr wichtig werden, was ja nichts anderes bedeutet als Fingers crossed, dass der nochmal an die alten Leistungen anknüpfen kann.
Ich dachte, der meinte die USA-Reise dann.
Ja, genau. Und das ist, das ist ein bisschen bitter. Das Einzige, was mich in dieser Saison bei Borussia Dortmund echt mal so ein bisschen tröstet und beruhigt, ist, dass ich nicht jeden Spieltag in die traurigen Augen des einen hochbegabten Spielers im Kader von Borussia Dortmund gucken muss, der sich fragt, was mache ich hier eigentlich noch, weil die ganze Mannschaft mein Supertalent hier runterreißt. Und das gab es in den letzten Jahren dann mit Bellingham, davor mit Haaland, dass man immer in die traurigen Augen dieses einen hochtalentierten Spielers blickt, der weiß, ich bin jemand, der könnte theoretisch schon jetzt die Champions League gewonnen haben und jetzt guckt ihr die ganzen Deppen um mich herum an, dass wir am Ende doch wieder mit einem 1-2 aus Wolfsburg wegfahren.
Muss
und das
ich
ist
aber,
uns erspart geblieben.
Muss
das ich
Bellingham
gut.
aber erstmal beweisen, ob er sich bei Real Madrid durchsetzt.
Das wollte ich nämlich auch mal gerade sagen.
Aber habt ihr die letzte Sekunde am Wochenende gesehen?
Wahnsinn.
Real Madrid gegen Valencia?
Ist das nicht irre?
Und das aber wieder so ein Punkt, da scheiden sich dann die Geister. Ich finde ja, der Schiedsrichter hat alles richtig gemacht. Das war 1 Minute 30 über der Nachspielzeit. Der Eckball, das kennen wir alle aus der Kreisliga, der Eckball war die letzte Aktion.
Ja.
Der wird geklärt. Meiner Meinung nach, wenn jetzt nicht eine riesen Bild-Tonschere war, pfeift er in dem Moment, wo der Pass rausgeht zur Flanke oder kurz vor der Flanke, weil die Flanke darf eigentlich nicht mehr in den Strafraum kommen.
Die Schiris pfeifen ja wohl zweimal in Spanien, habe ich gelesen.
Durch diese Gleichzeitigkeit entsteht halt der Eindruck, er guckt sich das an, der Ball kommt nochmal, er sieht, dass der auf den Kopf von Bellingham fällt, hat aber genau in der Sekunde gepfiffen, aber ich glaube, so war es gar nicht.
Du klingst wie so ein Verfassungsrichter, du sagst ja, also den Regeln.
Er hat viel früher gepfiffen.
Ferdinand von Schirach, der Pfiff.
Der Pfiff, genau. Und die ARD-Zuschauer entscheiden per Knopfdruck A oder B, ob das Tor drin war oder nicht.
Aber was sagt denn die Barbara Salisch von Fußball MML? Wie, Mike, sag doch mal, bist du da auf meiner Seite?
Ich bin auf deiner Seite. Okay. Also ich habe das Gefühl, er hat sogar vor der Flanke gepfiffen. Ja. Also
das ist ja auch ehrlicherweise, jetzt komme ich nämlich hier als der Joachim Bublatt von Fußball MML, also Knopfhoff. Ja. Das ist ja auch eine Frage des Schalls.
Ja.
Ne? Also wenn der Schiri pfeift und dann halt einfach dann im zweiten Mal auch nochmal pfeift, also wann bis der Schall beim Spieler angekommen ist, der ja in dem Moment vielleicht auch andere Dinge im Kopf hat, da verzögert sich's ja manchmal auch ein bisschen.
Schalten wir doch ganz kurz zu Konrad Tönz, ob es bereits erste Erkenntnisse gibt in diesem Fall.
So, und jetzt Lukas, jetzt die 1 Million Dollar Frage. Es gab ja schon mal einen Riesenstress um einen Pfiff, der viel zu spät erfolgt ist. Nämlich irgendwann, als ich glaube es war 1860 München gegen den Karlsruher SC, noch mit Sean Dundee Pfiff. Und ein vermeintlicher Pfiff, der dann keiner sein wollte, so geahndet wurde, dass am Ende der Schiedsrichter nicht mehr weiter beschäftigt werden konnte. Und wie hieß dieser Schiedsrichter, der mit einem Fake-Pfiff in die Annalen der Bundesliga einging?
Ja, heute erwischst du mich auf beiden also beide Füße sind falsche Füße.
Ich werde den Namen nicht sagen.
Okay.
Schreibt es in die Kommentare. Okay. Quiz. Also ich weiß mal nicht mehr, wo wir da überhaupt vertreten sind. Wir haben ja alle Accounts quasi gelöscht, aber da könnt ihr es reinschreiben.
Ich hatte einen verrückten 1860-Moment am Flughafen von Palma. Ich dachte nämlich, ich hätte Francis Kiyoyo gesehen.
Ach was? Der damals ja den immer, Elfer verschossen
genau,
hat?
Genau, der sich für immer in mein Hertha-Herz geschossen hat, weil hätte er den Elfmeter für 1860 gegen Christian Fiedler verwandelt, wäre Hertha BSC abgestiegen.
Ja,
so und Francis Kiyoyo hat, glaube ich, drüber geschossen. Ja. Aber ich dachte, ich hätte ihn gesehen, weil er auch, ich glaube, er ist mittlerweile Jugendtrainer bei Hertha BSC. Ich muss das nochmal entwirren. Aber heute sind wir sehr in der Vergangenheit.
Können wir ganz kurz mal sagen, ich hatte einen 1860-Moment. Ich dachte am Flughafen, ich hätte den und den gesehen.
Ja, wirklich.
War aber doch nicht. Das ist so wie, ich hatte neulich
so eine
Real Madrid-Moment. Ich dachte, doch nicht.
Ja. Mike, Mike, pass auf. Wir haben dich vorhin gefragt, wie es bei Schalke war. Und du sagst, du hast einen Westfußball-Moment. Du erzählst uns dann 5 Minuten was von Leuten, von denen noch nie jemand irgendwas gehört hat, außer du und vielleicht noch deine Frau.
Ja, da muss man auch sagen. Also pass auf, ich hatte auch so einen Real Madrid-Moment. Ich saß nämlich in so einer, Burgerbude und dann haben sie mir zu dem Burger haben sie mir so eine Krone gegeben. Und da habe ich mir diese Pappkrone aufgesetzt. Ich, ich bin ja so ein Königlicher. Und da hatte ich meinen Real Madrid-Moment. Und genau so eine Geschichte ist das, was wir hier erzählen. Können wir jetzt mal zum Fußball zurückkommen?
Pass auf, wie Münchhausen ziehe ich jetzt mal aus unserem eigenen Schopf, unseren eigenen Arschhaaren aus diesem Sumpf der Vergangenheit.
Jawohl.
Und sage von, wir haben jetzt über Borussia Dortmund gesprochen, das ist der Club, der es bis heute bereut, dass er Jürgen Klopp gehen lassen musste. Mhm. Jetzt kommen wir zu dem Club, der es für immer bereuen wird, dass er ihn nie angestellt hat, nämlich dem HSV, weil der es geschafft hat, den neuen Kulttrainer zu verpflichten und zu sagen, so, Tim Walter ist weg, komm, hau ab, jetzt kommt Steffen Baumgart. Er ist der Messias. Ich bin nicht der Messias. Er ist der Messias. So, der Messias ist da.
Helmbaumi ist in Hamburg angekommen.
Und spielt zu Hause. So, und sie haben ihm ja auch noch den Spieltag maßgeschneidert. Sie haben gesagt, du kommst nach Hause. Du hast doch früher schon in der Rautenbettwäsche geschlafen. Ja. Weißt du, was wir machen am ersten Spieltag als HSV-Trainer? Wir spielen gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten. Da kann doch gar nichts schief gehen.
Das ist ja das zweite Heimspiel hintereinander. Ihr habt 2 Heimspiele hintereinander sogar gehabt, gegen Elversberg und gegen den VfL Osnabrück. Man muss einmal dazu nochmal zurückspringen. Ich hatte am Freitagabend richtig schlechte Laune, als es eben am Ende 1-3 hieß, dann ausgerechnet auch noch eben gegen die ja gar nicht, also am Wochenende davor wirklich untergegangenen Schalker in 3-0 in Magdeburg verloren. Ich hatte richtig schlechte Laune. Und dann kommt ja so nach und nach, also man muss sich das mal vorstellen. St. Pauli führt 4 Punkte vor Holstein Kiel, 7 Punkte vor dem HSV und 10 Punkte vor dem 4. Tabellenplatz. Dann verlierst du und denkst, jetzt geht alles kaputt. Und am Ende dieses Spieltages liegst du 3 Punkte vor Holstein Kiel, 7 Punkte vor dem HSV und 10 Punkte vor Platz 4.
Ist das nicht herrlich?
Oder?
Ist das nicht toll? Aber im Grunde genommen kann man ja sagen, willkommen in Hamburg, Steffen Baumgart. Ne? Ja, jetzt hat er mal gesehen, wie der hier läuft. Super!
Ne? Und klasse! Toll auch, ich habe mir den Elfmeter nochmal angeschaut. Es ist ja wirklich die letzte Sekunde gewesen. Und wer tritt an?
Cuisance. Francis Kiyoyo.
Ja, Francis Kiyoyo. Nein, der Francis Kiyoyo von Osnabrück. Cuisance, der im Vorfeld des Spiels, ich weiß nicht, kann auch danach gewinnen, aber hat auf jeden Fall ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, wenn er heute nochmal beim FC Bayern anfangen dürfte, würde er sich durchsetzen.
Es würde bestimmt nicht passieren, das kann ich Ihnen garantieren, das wird den nicht mehr anstellen.
Und
das
halte ich für den Matthäus. Der das Ding da unter den Giebel, natürlich auch mit viel Glück.
Natürlich.
Aber Cuisance, ausgerechnet. Und ausgerechnet Osnabrück als Tabellenletzter gegen Baumgart. Es ist doch eine völlig verrückte zweite Liga. Und wer hat recht gehabt? Unser Freund Marco Seifert, der nämlich Freitag im Daily zu Gast war und gesagt hat, es wird das Schneckenrennen wieder in der zweiten Liga. Und dann guckst du dir an, 1-8 gewinnt nicht. Mhm. Und gehst aus diesem Wochenende und sagst, was ist denn los? Und als Beispiel dient mir da auch das Heimspiel von Hertha BSC, weil das war ein absolutes Paradoxon. Du spielst am Ende 2-2. Der Sieg, wenn wir das 2-1 über die Zeit gebracht haben, wäre absolut glücklich gewesen. Und trotzdem war das Unentschieden ein Geschenk. Also beides war irgendwie nicht richtig. Der Sieg hätte sich nicht richtig angefühlt, aber das Unentschieden fühlt sich auch nicht richtig an. Zumal es wieder so eine Entscheidung war, wo ich mich frage, und da mache ich das ganz große Fass auf, was soll das eigentlich mit diesem VAR? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber er kann doch nicht, also er gibt 5 Minuten Nachspielzeit, die ist schon zu lang, und in dieser Nachspielzeit trifft Linus Gechter einen Kieler am Fuß.
So, jetzt ist aber langsam mal gut mit
Warte,
Liga,
aber
ne?
Ich sag's ganz kurz.
Jetzt reicht
aber es. Er trifft eigentlich vorher den Ball. Und haben wir nicht mal irgendwann gesagt, VAR ist nur bei krassen und klaren Fehlentscheidungen? Weil wenn der, also wir brauchen ja nicht noch jemanden im Keller, der einfach
dahinter.
Nur... Ja, aber wir brauchen ja nicht noch jemanden, der eine Szene auslegt. Das kann der Schiedsrichter alleine. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt, aber auf jeden Fall war das nur, das war sozusagen nur die Ouvertüre für dieses verrückte Wochenende der zweiten Liga. Und es macht trotzdem unglaublich Spaß, in dieser Liga unterwegs zu sein, oder Mike?
Total. Um mich kurz zu korrigieren, es sind sogar 5 Punkte auf Holstein Kiel, wie ich gerade gesehen habe.
Das interessiert doch überhaupt gar keinen. Können wir jetzt mal wieder über die erste Liga reden?
So, pass auf, dann kommen wir doch mal zu einem Thema, das dich vielleicht auch interessiert.
So.
Können wir mal, wer heute Morgen den Daily gehört hat, wird gehört haben,
ich höre sowas nicht,
dass es harte Gerüchte gibt, dass, jetzt hätte ich fast Freddy Bobic gesagt, ich meinte aber Niko Kovac.
Ja. Zurück zum FC Bayern geht.
Nicht mehr in der nächsten Saison, nicht mehr Trainer vom VfL Wolfsburg.
Das wird natürlich eine Riesenüberraschung.
Ja, aber ich will auf was anderes hinaus. Weil wenn wir jetzt mal anfangen.
Dann wird der Trainer in Dortmund.
Nee, wenn wir jetzt mal anfangen. Also, Julian Nagelsmann wird zum FC Bayern geholt, bekommt das Versprechen, etwas aufzubauen und kriegt einen 5-Jahres-Vertrag.
Das waren wirklich 5 Jahre, ne?
Ja, so.
Toll.
Dann wird er nach einem Jahr
von Florian Plettenberg auf der schwarzen Piste entlassen.
Abgesägt. So, und lass mal sagen, ich meine, der wahrscheinlich kriegt er viel, viel mehr, aber lass ihn mal 5 Millionen Euro verdient haben im Jahr.
Ja.
So, Schaden dieser Entscheidung 20 Millionen. Mhm. Dann gibt es noch Handgeld und diese ganzen Geschichten für Thomas Tuchel, der, und man verspricht sich, Besserung beim FC Bayern, für 8 Millionen arbeitet.
Ja.
Ja, noch ein bisschen Handgeld gekommen. So sind wir bei 20 Millionen jetzt wieder entlassen. Also ein Jahr wieder zahlen. 8 Millionen. Ich weiß, zwischendrin wurde der Vertrag von Nagelsmann aufgelöst, aber nichtsdestotrotz. So, jetzt bist du in Wolfsburg.
Kannst du schon Felix Metscher für kaufen für das Geld, ne?
Jetzt bist du in Wolfsburg. Auch da noch ein Jahr Laufzeit.
Mhm.
Für Freddy Bobic? Quatsch, warum sage ich immer Freddy Bobic?
Ja, weiß nicht, weil die, also ich kann dir eins sagen, als wir, als Hertha BSC, die Bayern ins Straucheln gebracht haben, am 15. Spieltag der
mich
Saison,
auch ins Straucheln
pass auf,
gebracht.
Wir haben die Bayern nämlich, bei Hertha BSC, wir haben die Bayern ins Straucheln gebracht, 15. Spieltag Saison 2000-2001, Heimspiel im Olympiastadion, 1-0 durch Niko Kovac.
So war's, ja.
Und dann haben Zecke Neuendorf, und da hat er das Spiel gedreht und wir haben 2-1 gewonnen.
So ist es gekippt, das stimmt.
Und jetzt fährt Leverkusen die Ernte ein. Und diese Nähe von Freddy Bobic und Niko Kovac, die hat sich in Berlin ergeben.
Worauf ich hinaus will, diese Entscheidung, Niko Kovac nicht weiter Trainer zu lassen, wird auch irgendwas um die 5-6 Millionen kosten, weil du ihn weiter bezahlen musst, weil du dem nächsten Trainer Handgeld geben musst, weil du dem nächsten Trainer ein Gehalt zahlst und so weiter und so fort.
Ja.
Und alles nur, weil man irgendwie ein Gefühl hat, dass der nächste Trainer das Ganze besser machen
Aber
könnte.
Ist das nicht schön, dass die Vereinsverantwortlichen sich noch so eine grundsätzliche Sehnsucht bewahrt haben? So die Vorstellung, beim nächsten Mal wird alles besser. Das ist so ein bisschen wie wie häufig hat Patricia Blanco geheiratet? Ich weiß es nicht, aber das ist so dieses Gefühl beim nächsten Mal. Ne, das ist so dieses Verlieben. Nein, wieso? Warum? Du siehst das so negativ, aber Vereine wie Bayern oder wie Wolfsburg, die sind noch verliebt ins Gelingen. Die können sich noch vorstellen, beim nächsten Mal wird alles besser. Und deswegen will dann jetzt, keine Ahnung hier.
Ja, aber wenn der Ehevertrag zum Blankoscheck wird. Ne?
Ja.
So. Aber Mike hat ja recht. Also es ist dieses, ist es nicht letztendlich das allerbeste Beispiel, und da können wir jetzt Jahre zurückgehen, Jens Keller bei Schalke 04.
Ja, das war doch, Beispiel.
Haben, Jens Keller, das reicht nicht.
Mhm.
Und dann ging es doch jahrelang, also wahrscheinlich gab es auch nochmal ein Auf und Ab und noch eine Vizemeisterschaft.
Das kam definitiv,
und so,
weil dann kam er erstmal Magath.
Ich weiß noch, darüber haben wir auch mal gesprochen, Jens Keller wurde entlassen und es wurde immer schlimmer.
Genau.
Selbe ist ja, der kleine Trainer Paul Dardai, der komischerweise auch Holländer ist, der kleine Trainer Paul Dardai.
Was ist das wieder los? Let op Drempels, euer Paul Dardai.
Aber bei Paul Dardai gebe ich auch wirklich, ey, ihr guckt ja nicht oft Berliner Fernsehen, aber beim RBB wird Paul Dardai mittlerweile in den Pressekonferenzen untertitelt.
Ach, wirklich?
Der Mann ist 25 Jahre in Berlin, der wird untertitelt, damit die Zuschauer des RBB ihn verstehen. Aber auf jeden Fall, als der kleine Trainer Paul Dardai gehen musste bei Hertha BSC, weil er uns nicht groß genug war, weil er immer nur zwischen Platz 7 und Platz 10 eingelaufen ist mit der Mannschaft. Und dann kam die Großmannssucht. Dann war da plötzlich Jürgen Klinsmann mit der Adidas-Klappe auf dem Handy.
Euer Jürgen.
So. Und irgendwann bist du dann in der Relegation mit Magath und steigst dann mit Sandro Schwarz und wirklich allem Irrsinn ab.
Oh Gott,
und dann ist Paul Dardai wieder da. Wir hätten uns zwischendrin alles sparen können.
Ja.
Und wären wahrscheinlich nicht abgestiegen. Das ist ja auch sowas, weil man denkt, das wird jetzt besser. Ante Čović hat Stallgeruch, das ist der offensivere Dardai. Ah, Čović funktioniert nicht. Naja. Dann holen wir jetzt Klinsmann, das hat das internationale Flair. Und so ist es doch bei ganz vielen Vereinen. Hertha ist Hertha und Schalke sind ja nur mit das schlimmste Beispiel, aber Wolfsburg ist ja auch so, so ein Verbrennungsmotor für Trainer.
Und wir haben noch nicht über den Hamburger Sportverein geredet und so weiter und so fort. Und wenn ihr das mal rechnet das alles mal in Geld zusammen.
Ja, ja, sicher.
Was das für eine, für eine akzeptierte Verbrennung von Geld ist, wo einfach so als, dann heißt es immer, jetzt greifen die Mechanismen des Fußballs. Die Mechanismen des Fußballs sind also, wir verbrennen jetzt einfach Tonnen von Geld, um von der Hoffnung zu leben, dass es der nächste Trainer besser macht.
Naja, aber der, ja, klar. Also, aber rein psychologisch ist es ja auch nachvollziehbar. Also, wenn du dich da in so einer grauen Suppe befindest wie Wolfsburg und das Gefühl hast, und darum geht es ja, das wird sich nicht mehr ändern unter diesem Trainer, dann ist natürlich relativ schnell der Gedanke da, okay, wir verbrennen hier gerade richtig viel Geld. Aber wenn der hier Trainer bleibt, verbrennen wir noch viel mehr Geld, weil das ganze Spielerpotenzial, und da schielen sie, glaube ich, mittlerweile alle dann auch immer ein bisschen sehnsuchtsvoll, zum Beispiel Richtung Stuttgart, wo man dann selber sicher vermutlich sagt, als Vereinsverantwortlicher, wir können den doch nicht entlassen, der hat so und so viel Geld gekostet. Und dann sagen sie, ja, aber jetzt guck mal da in Stuttgart, die waren Absteiger. Dann kam Sebastian Hoeneß mit demselben Kader, hat er da hat diese ganze Mannschaft zum Erblühen gebracht und zu einem Champions-League-Aspiranten gemacht. Das können wir mit unserem Kader doch auch. Aber wenn wir den hier weiter beschäftigen, dann verbrennen wir so viel Geld beziehungsweise so viel Potenzial. Also nehmen wir das kleinere Übel, entlassen den, setzen noch mal ein bisschen Geld auf diese Karte und holen den neuen, der dann aber dafür sorgt, dass derselbe Kader, der momentan einfach sein Geld nicht wert ist, dass der dann aber endlich erblüht. Aber mit Kovac schaffen wir es nicht mehr. Lukas, bitte.
Ja, aber ist nicht Sebastian Hoeneß einfach nur das Korn, das das blinde Huhn gepickt hat?
Vielen Dank.
Also
es ist einfach nur die Ausnahme.
Absoluter Glück.
Ja,
also,
ich habe ja auch nicht gesagt, dass das richtig ist.
Aber je öfter du einen Prozess wiederholst. Ja. Also ich spreche einem Verein, und das habe ich bei Hertha auch schon gemacht, genau wie jetzt, auch wenn ich Bruno Labbadia als Typen total mag, aber einem Verein, der das zweite, dritte oder vierte Mal auf die Idee kommt, Bruno Labbadia als Trainer zu holen.
Ja.
Oder sagt, wir holen dann doch lieber einen Zorniger oder einen Gisdol. Das sind ja alles so Reflextransfers.
Ja, natürlich,
wer ist auf dem Markt? Ach, früher hat man Feuerwehrmann gesagt. Mhm. Heute ist es so, dass man sagt, ja hier, aber der hat vielleicht noch eine Idee und der kann ja Abstiegskampf und so. Und dann holst du Hoeneß. Und das eine Mal macht es Klick. Und jetzt qualifiziert er sich für die Champions League. Was ist denn, wenn die nächstes Jahr durch die Doppelbelastung oder die Dreifachbelastung in der Champions League Vorrunde rausfliegen, oder ist schon nächste Saison diese Champions League mit den 24, 30, 32, also sagen wir mal die fliegen relativ früh aus der Champions League, aber durch die Doppelbelastung kommt wieder das alte Augsburg-Freiburg-Problem. Du bist dann ganz tief im Abstieg.
Und es wird vermutlich so kommen.
Und dann wird Sebastian Hoeneß gehen müssen.
Ja.
Und dann kommt wieder einer der üblichen Kandidaten und so geht das immer weiter, weil niemand mal sagt Stopp.
Aber so war es doch auch immer, so war es doch auch immer.
Aber das heißt ja nicht nur, weil es immer war.
Nein, es ist ja nicht
richtig war.
Nein, es ist genauso. Ich komme gleich nochmal ganz kurz auf Kovac, aber natürlich ist es falsch. Es war auch falsch, vom FC Köln Baumgart zu entlassen. Also mit allem, was wir natürlich wissen. Wir kennen ja nicht die ganzen Details. Wir wissen nicht, ob das Training vom Baumgart eintönig war. Wir wissen nicht, ob es Zerwürfnisse gab zwischen Baumgart und weiten Teilen der Mannschaft, dass man dann von innen heraus richtigerweise gesagt hat, wir müssen uns trennen. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber von außen betrachtet wäre es eigentlich richtiger gewesen, Baumgart zu behalten und mit ihm den Freiburger Weg, also wie mit Streich, einzuschlagen, anstatt jetzt mit Schulz abzusteigen und dann in der zweiten Liga mit demselben Kader wieder einen neuen Trainer zu holen.
Lukas. Ich möchte einmal ein Beispiel anfügen, was gegen Mikes These spricht, und das ist Nenad Bjelica bei Union Berlin, weil... Machen wir uns nichts vor, nach dieser märchenhaften Geschichte, diesem märchenhaften Ausstieg von Union Berlin, kann es keine Frage gewesen sein, dass Urs Fischer der richtige Trainer für den ersten FC Union Berlin ist. Aber er war es nicht mehr in dem Moment der Saison, als eine Mannschaft den Glauben an sich selbst verloren hat und er selber keinen Hebel mehr gefunden hat oder keinen Schalter, den er dann umlegen konnte. Und in dem Moment brauchtest du einen neuen Impuls und den hat Nenad Bjelica gegeben. Er hat diese Mannschaft solide dorthin geführt, dass sie jetzt in Richtung Mittelfeld wieder gucken können. Sie spielen wieder, wie hat Philipp Köster Radio 1 schon gesagt, sie spielen endlich wieder unansehnlichen Fußball in Köpenick. Und das ist das Beste, was man über sie sagen kann. Und das ist genau richtig gewesen, da die Notbremse zu ziehen, zu sagen, wir holen jetzt den klassischen Feuerwehrmann.
Darf ich bezugnehmend auf Nico Kovac auch noch ein Beispiel anfügen, dass Mikes These, also die ja grundsätzlich richtig ist, klar, weil sich immer schnell von Trainer zu trennen ist ja Quatsch, aber gerade weil du von Kovac gesprochen hast, Nico Kovac ist ja selber ein Präzedenzfall, was das angeht. Ja. Stichwort FC Bayern. Da hieß es, du kannst mit dem Kader, kannst du nicht 200 fahren, da kannst du nur 100 fahren. Dann hat der FC Bayern gesagt, das sehen wir anders, man kann mit demselben Kader sehr wohl schneller fahren. Und dann haben sie Kovac entlassen und Hansi Flick geholt und haben dann die Corona, das Corona-Sextupel geholt, der FS Cup, ne? Lukas,
das ist
Cup
in Lissabon.
Was ich nicht sage oder nicht damit gemeint habe, ist, dass jede Trainerentlassung falsch ist.
Ja.
Sondern was ich sage ist, dass ich es beeindruckend finde, dass so viel Geld in die Hand genommen wird und man so sehr auf das Prinzip Hoffnung setzt.
Ja.
Das wird man nämlich im nächsten Fall in Wolfsburg auch wieder tun. Wenn nämlich der Trainer tatsächlich Fabian Hürzler heißt, dann ist das genauso auf Hoffnung gebaut, wie viele andere Trainer.
Aber entschuldige bitte, da wo Menschen zusammenkommen,
Trainer, da will ich sein
und Spieler.
Da bin ich Mensch.
Da ist alles immer auf das Prinzip Hoffnung gebaut, weil Menschen nun mal einfach keine Maschinen sind und du kannst mit der künstlichen Intelligenz vieles berechnen und du kannst auch auf der PlayStation sehen, was die Passquote, wie schnell ist jemand, alles in Ordnung. Aber wenn Menschen zusammenkommen, dann ist alles immer auf das Prinzip Hoffnung gebaut, weil da Faktoren greifen, die keine KI der Welt berechnen kann. Und bis zu einem gewissen Grad ist es deswegen auch immer eine Blackbox und was dabei rauskommt, warum ist Carlo Ancelotti beim FC Bayern nun wirklich kein guter Trainer gewesen und gewinnt, nachdem er zurück in Real ist, nochmal gleich mal dreimal die Champions League oder so. Das ist doch für eine KI, das ist für einen Mathematiker nicht zu errechnen. Das ist auf dem Papier, sieht das fantastisch aus. Wieso ist ein Stürmer bei dem einen Verein, wir haben ja schon über Victor Ekpeba gesprochen, warum ist Victor Ekpeba bei Monaco ein sensationeller Stürmer und warum kommt er zu Borussia Dortmund und trifft da nichts mehr? Ich meine, die Gründe kennt man, wenn man die Hintergründe kennt, aber will sagen, es wird immer so sein. Trainer werden teilweise absurd teuer, sie werden mit 5-Jahres-Verträgen ausgestattet, man hat den festen Glauben, das kann nicht schief gehen und alles geht schief. Und das hat nur damit zu tun, dass wenn Menschen aufeinandertreffen, es ist immer auch ein Würfelspiel.
Aber das wäre ja so gewesen, als wenn wir bei MML, wenn es am Anfang nicht gelaufen wäre.
Ja.
Also wir hätten einfach andere Hörerzahlen gehabt. Überleg mal, wir hätten dich nach einem halben Jahr durch Matze Hilsche ersetzt.
Ja, bitte.
Einfach nur, so, um zu gucken, ob es anders läuft. Das sind ja, das sind ja, ja diese Reflexe, aber ich möchte einmal.
Gerade Matze Hilsche ist ja wirklich ein absoluter Fußballkenner. Das
aber man muss doch, auch, Ahnung, weißt du, frischen Wind reinbringen.
Ja.
Frischen Wind reinbringen. Aber ich wollte an dieser Personalie.
Wollte es mir heute sagen?
Ja.
Ich möchte diese alte Idee, ich weiß nicht, ob die 3 oder 4 Jahre alt ist, vielleicht sogar länger. Mike Nöcker hat gesagt, warum kein Trainer-Scouting? Hast du früher immer gesagt, das war so in der Zeit, wo wir auch noch Momentum sehr oft gesagt haben und ja, dann gegiggelt haben wie Schulmädchen. Ja. Also aus dieser Zeit des Momentums kommt ja diese Idee des Trainer-Castings. Wir haben damals schon gesagt, bei Niko Kovac, als der bei den Bayern auf der Abschussliste stand, als klar war, das wird hier nichts mehr. Weil auch der Fußball, den er spielen lässt, nicht zur Mir-San-Mir-Einstellung der Bayern passt. Aber das ist doch keine Überraschung. Wir haben den gelobt, auch beim Pokalsieg der Frankfurter, für einen Spielstil eines Underdogs, ähnlich wie Atletico Madrid unter Simeone. Dreckig, auf Konter lauern, nicklig, physisch. Und dann kommt dieser Trainer zum FC Bayern mit einem ganz anderen Kader, der viel offensiver spielt, der historisch gesehen über die Flügel kommt, weil er halt Ribéry und Robben hatte, der eine ganz andere Vereins-DNA hat. Und natürlich funktioniert Kovac nicht. So, was sagt der VfL Wolfsburg? Der, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, der durch Volkswagen ja das meiste Geld über Sponsoreneinnahmen generiert. Die haben, glaube ich, 60 Millionen ist der Vertrag. Das heißt, ein Verein, der einfach von Hause aus, und da trifft das zu, von Hause aus Geld hat.
Ist das nicht dieser Verein, der sich, wo die Fans sich auch so gegen den Einstieg der Investoren bei der DFL...
Wir können uns jeden Trainer leisten, also im Grunde können wir uns jeden Trainer leisten, den wir haben wollen. Und dann setzt sich keiner hin und sagt, das ist der Fußball, den wir mit diesem Kader spielen wollen. Weil sie haben ja durchaus, ich finde, es gibt wahnsinnig aufregende Fußballer im Kader.
Immer,
mich ärgert immer, dass sie in diesem, dass sie in diesem widerlichen Grün spielen müssen, weil das ist wirklich nicht schön anzusehen, aber es gibt tolle Spieler in diesem Kader, aber vielleicht nicht ganz für den Fußball, den Niko Kovac spielen lassen will. Und ich erinnere mich immer an die Verkleidung. Also das war es, Steffen Baumgart mit diesem Schweineeinhorn war in Köln, nämlich verkleidet. War Niko Kovac, als er sich diesen rosafarbenen Pullover umgelegt hat, wo er plötzlich so aussah, als würde er heute noch hier draußen in Börnicke zum Golfkurs laufen. Das war ja nicht der Niko Kovac, den man kannte, Ärmel hochgekrempelt, so jetzt, wenn wir verlieren, treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt, sondern es war ja plötzlich eine Verkleidung. Ähnlich kommt es mir auch in Wolfsburg vor. Ja, wir sind nicht zufrieden mit den Ergebnissen und dem Fußball, der gespielt wird. Ja, aber dann holt doch verdammt nochmal nicht Niko Kovac, wenn ihr den Fußball nicht mögt, den dieser Trainer spielen lässt.
Die Geschichten kann man jetzt endlos weitererzählen. Man kann auch hergehen und sagen, Moment mal, ich bin ein Verein mit vielen, vielen Alpha-Tieren und mit Kritik kann ich wahnsinnig schwer umgehen. Und dazu habe ich noch einen Patriarchen, der das Gefühl hat, alles hier selbst geschaffen zu haben.
Du redest nicht mehr von Wolfsburg, kann das sein?
Das ist richtig.
Ja.
Ja, alles hier selber geschaffen zu haben. Und wenn diese Faktoren zusammenkommen, wie um Gottes Willen kann man dann panisch werden, wenn zufällig gerade Thomas Tuchel auf dem Markt ist.
Ja.
Also ich meine, alles das, was jetzt in München passiert, das war doch von vornherein komplett klar.
Ja.
Thomas Tuchel, also sind jetzt Stimmen in München, die sagen, der ist kein Umarmer. Ja,
ist unglaublich.
Entschuldigung.
Ist ja unglaublich.
Habt ihr, wenn man muss ja gar nicht Scout sein, man muss das Video mit Sean Parker kennen.
Ja, ist richtig.
Und man muss Thomas Tuchel einmal bei Chelsea gesehen haben.
Thomas Tuchel hat aber schon umarmt, der hat zum Beispiel hier Emre Mor umarmt im Borussia Dortmund, wobei es war eher ein Spitzkasten, das muss man dazu sagen. Also es ist nicht mehr genau.
Und jetzt sagst du, Thomas Tuchel funktioniert nicht mehr, im Sommer muss er gehen. Und wunderst dich aber jetzt, also jetzt endlich der Begriff der lahmen Ente.
Ja.
Also Lame Duck, wie er da sitzt, und dann spielst du eben nur 2-2 in Freiburg und sagst am Ende, es war Harakiri, das haben wir doch so, wir haben Sachen gemacht, die haben wir im Training nie einstudiert. Ja, die Mannschaft folgt dem Trainer nicht mehr. Er hat mal wieder, ihr wartet schon drauf, Trommelwirbel, die Kabine verloren.
Ja,
ja natürlich, weil er im Grunde nicht mehr Trainer dieser Mannschaft ist. Und jetzt geben sie ihm noch das Spiel, ist es heute Abend? Ja, ne? Rückspiel gegen Lazio und wahrscheinlich, so wie wir, also früher hätten die Bayern das Ding heute Abend 4-1 gewonnen. Ich habe heute Morgen noch Marco Seifert bei Radio 1 gehört, der hat, glaube ich, 4-1 getippt. Mal gucken. Aber du gibst ihm noch das Spiel, wo Lena zu Recht sagt, sie hätte ihm nicht mal mehr das Spiel gegeben. Sie hat gesagt, komm, am Wochenende Cut.
Er hat ja gestreikt wie Weselski da auf der
Bank. Dann kommt halt der Tiger.
Ja, mein Gott. So, und jetzt möchte ich, also da möchte ich jetzt mal rückwirkend ein Lob. Ich habe am Samstag in München in der Kneipe gesessen, saß mit meinem
Kumpel. Meine Damen und Herren, ein Lob auf sich selbst.
Ja, sicher. Jetzt
ja, natürlich.
Sie hören jetzt das Lob auf sich selbst von Micky Beisenherz. Ich habe am Samstag in der Kneipe in München gesessen mit meinem Kumpel Fidi Oetker. Und dann ging es darum, wer könnte denn jetzt eigentlich dann so kurzfristig Tuchel ersetzen? Und da habe ich gesagt, ja, warum denn nicht eigentlich Hermann Gerland? Und da hat er mich angeguckt, als hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, als hätte ich gesagt, hol mir bitte hier in der Kneipe einen runter. Und ich habe gesagt, warum? Wird doch total gut passen. Der Tiger hier ist so super, ich kenne Thomas Müller, ich kenne die ganze Mannschaft, irgendwie Manuel Neuer habe ich schon damals trainiert und so. Jetzt gehe ich da hin und sage, komm jetzt Jungs, das ist so ein bisschen der Rubesch-Faktor. Ja,
hättest du es am nächsten Tag, hast du es ja richtig gemacht.
Natürlich.
Da hast du es mit der Stimme von Lothar Matthäus
gesagt. Genau, da habe ich es nochmal versucht. Ja. Da habe ich wie üblich bei Sky Lothar Matthäus synchronisiert und diese These nochmal ein bisschen.
Natürlich, Hermann Gerland kennt die Mannschaft, ist ein prima Kerl.
Da habe ich es dann, genau, ich habe es dann über meinen offiziellen Kanal nochmal versucht.
Bist du derjenige, der wie früher bei dem Bud Spencer-Film einfach über die Experten drüber spricht das und die Gags Kelle, macht, die was? Sie selbst nie machen würden?
Jetzt komm mal her, Tuchel, ich hau dir einen auf die Schnauze.
Aber
dann esse ich ein Omelett aus 8 Straußeneier.
So, und jetzt, sagen wir mal, der verliert das heute Abend gegen Lazio. Und dann kommt halt der Tiger.
Ja.
Und jetzt sind die Bayern so weit.
Ja.
Und das finde ich halt so absurd. Und das ist eigentlich letztendlich der große Strich unter Mikes These, dass er ja recht hat, weil es geht ja gar nicht um die kleinen Vereine oder um Union, sondern es geht um die, die wirklich Kohle haben und nichts damit anzufangen wissen, seit Jahren.
Ja.
Und wenn dann in München plötzlich die Namen Hansi Flick und auch schon wieder Bundestrainer Julian Nagelsmann kursieren, also
eine
Rückholaktion, wie man sie sonst nur von Borussia Dortmund kennt. Das
ist völlig
nur
bescheuert.
Aber das ist doch eigentlich das Armutszeugnis. Also, dass die sagen, nee, Hansi Flick, also die hat ja meinetwegen die 6 Titel geholt, aber jeder, der die Amazon-Doku gesehen hat und die Graugänse weiß, jetzt hört da mal auf, Männers. Also Männer, die können wir da nicht zurückholen hier. Willst du den dann noch zusammen?
Nein, das
also
ist natürlich
Trainer gespannt, Flick, Löw und Sportdirektor. Wir installieren noch einen zweiten Sportdirektor neben Max Eberl, der ja auch wieder da ist. Hallo? Oliver Bierhoff kommt auch noch zurück. Das ist
ja,
doch
das
alles,
funktioniert ja alles
Schwachsinn.
Aber da bist du dann aber wieder an dem Punkt, was ich gerade auch schon meinte, dass dann Menschen zusammenkommen. Auf dem Papier würde man vielleicht nur von Qualifikationen sprechen, aber das kann ja gar nicht funktionieren. Also würdest du Hansi Flick zurückholen, dann holst du ja denselben Flick zurück, der mit einem nicht unwesentlichen Teil der Bayern-Mannschaft bei der WM gescheitert ist, weil er der Depp war vor der Flipchart und den Graugänsen. Und der soll dann jetzt beim Kader des FC Bayern in Klammern, Teile des DFB-Kaders, dann da stehen und sie tun so, als wäre es wie beim Etch-a-Sketch alles ausradiert und man hätte sich vorher niemals gesehen. Kann ja nicht funktionieren. Das ist ja dann nicht mehr der Sextupel Hansi Flick, der von der Mannschaft steht, sondern der letzte Eindruck ist natürlich der Nationalmannschafts Hansi Flick und das klappt nicht. Und mit Nagelsmann ist es natürlich ähnlich. Das ist ja derselbe Trottel, den sie weggeschickt haben, der von Florian Plettenberg auf der schwarzen Piste entlassen wurde und der soll dann plötzlich da wieder, das geht doch alles gar nicht, aber da stimme ich dir natürlich zu, es ist erschütternd, mit welcher Fantasielosigkeit sie an den Start geht und um sie davon zu erlösen, muss Xabi Alonso Bayern Trainer werden. Es geht gar nicht anders, um da diesen Zirkel zu durchbrechen. Also wenn ich lege mich jetzt hier auch fest, Xabi Alonso wird Bayern-Trainer, weil die Vorzeichen beidseitig denkbar günstig
Vertrag,
sind.
Ne?
Ja, who gives a shit? weil es für beide Seiten die ideale Lösung ist. Das ist für beide Seiten die ideale Lösung. Unter anderem übrigens auch deshalb, weil ich der festen Überzeugung bin, dass im Fanlager des FC Bayern durchaus auch ein paar sympathische Menschen sind, die es auch verdient haben, einen sympathischen Trainer zu haben, mit dem sie sich identifizieren können. Und das wäre Xabi Alonso. Und sie werden ihm da ein bestelltes Feld nicht hinterlassen, aber ihm eines bestellen, weil sie als FC Bayern auch wissen, dass sie etwas tun müssen am Kader und sie werden ihm ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung stellen als Thomas Tuchel, der ein paar Dinge wollte, die sie ihm nicht geben wollten.
Ich hoffe, dass Alonso in Leverkusen bleibt.
Ich habe nicht gesagt, was ich hoffe. Ich habe gesagt, was ich erwarte. Dass ich hoffe auch, dass Xabi Alonso in Leverkusen bleibt und da eine Ära begründet. Ja. Aber es wird nicht passieren.
Aki Würz hat ja gesagt, sein Sohn bleibt auf jeden Fall noch 2 Jahre bei Leverkusen.
So,
Ist doch geil. Ja. Na, wie schön wäre das, wenn, und da kann man auch sehen, wie sehr ich als BVB-Fan schon gebrochen bin, dass ich uns aus dieser Gleichung schon rausnehme, aber wie schön wäre das, wenn Bayer Leverkusen ein dauerhaftes Gegengewicht zum FC Bayern bilden würde mit einem Trainer Xabi Alonso. Natürlich wäre das die beste aller Welten. Übrigens dazu noch addierend, dass wir dann auch vielleicht noch Borussia Dortmund hätten, noch als dritten Verein, der den Bayern das Leben künftig schwer macht mit einem Trainer, Fragezeichen, und einem Kapitän, dickeres Fragezeichen. I don't know. Aber es wird halt eben nicht passieren, weil die, du sagtest es, Mechanismen des Marktes greifen werden.
Am Ende wird es natürlich so sein, dass die Meisterschaft von Bayer in den nächsten 10 Jahren, also von heute an in 10 Jahren,
in der Liste nicht weiter auffallen
wird. Wird es einfach nur aussehen wie ein Schreibfehler.
Natürlich.
Zwischen den anderen.
Was für ein Akzent ist denn bei dem A bei Bayer? Das ist auch für Lukas nicht uninteressant.
Ich weiß nicht, von wem der Gag übrigens kam, der floatete
mal auf Social Media.
Ist jetzt schon im Grunde genommen Volkseigentum.
Ja. So. Okay.
Aber darf ich jetzt froh? Reden?
Ja,
ich
muss letzter Satz dazu.
Wunderschön.
Wenn Xabi Alonso wirklich zum FC Bayern kommt, dann hört auch das Geldverbrennen endlich auf. Weil ich habe gelesen, nachdem ja Nagelsmann der Rekordtrainertransfer war mit 25 Millionen
Ablöse. Oh, die habe ich auch noch vergessen.
Würde Xabi ja 40 kosten.
Die hast du vergessen? Nein. Du hast die Ablöse vergessen?
Ja.
Ja, aber er hat ja auch vergessen, sich bei seinen Eltern zu melden. Sowas kann man auch mal passieren, wenn man mal durch so einen Podcast flirtet.
Nein, das ist ja noch mehr Geld.
Ja, 25 Millionen Ablöse für ein Jahr und 3 Monate Arbeit. Und dann kommt jetzt Xabi Alonso vielleicht sogar für 40 Millionen.
Mhm.
Ja, herrlich.
Aber das ist doch dasselbe
Geld.
Das wird
alles hingenommen.
Aber es ist dasselbe Geld, für das mich OMR damals zur MML geholt hat. Und guck mal jetzt, wie das aufgegangen ist. Ne?
Das ist halt die eine Ausnahme.
Das ist die eine Ausnahme. Ne?
Du bist quasi der Sebastian Hoeneß unter den MML-Podcastern.
Genau.
Du bist die eine Ausnahme, wo es funktioniert.
Alle haben immer gedacht, ich sei der Uli Hoeneß von MML. Und jetzt stellt sich raus, ich bin der Sebastian Hoeneß von MML. Ja. Ne? Toll. Ja. So, ich würde gerne noch verweisen auf die Nachspielzeiten-Lesetour von Lukas Vogelsang. Die wird präsentiert von Thalia. Warum wird sie präsentiert von Thalia? Weil Thalia natürlich weiß, was gute Bücher sind und was gute Autoren sind. Und manchmal lesen gute Autoren gute Bücher vor. Und am 20. April, da erscheint das neue Buch. Selbstverständlich auch bei uns im Shop. Und dann geht nämlich Lukas auf große Lesetour quer durch die Republik. Am 25. April ist Premiere in Berlin im Bismarcks Ballsaal. Am 2. Mai ist er in Hannover Museum Wilhelm Busch. 6. Mai München. Ist aber schon ausverkauft im Stadion. Tja, kann man nichts mehr machen. 7. Mai Stuttgart VfB Club Restaurant. 10. Mai Köln im Sportmuseum. 13. Mai Dortmund Deutsches Fußballmuseum. Ja, große Klasse. 14. Mai Essen Zeche Zollverein. 20. Mai Münster im Atlantik Hotel.
Mit Henning Wieland.
Am 23. Mai ist er in Hamburg im Haus 73. 26. Mai ist er in Berlin. Da gibt es eine Tribünenlesung im Poststadion. Am 28. Mai ist er in Leipzig im neuen Schauspiel. Und am 29. 30. Mai, da ist er in Zürich. Also MML Goes International. Da ist er in der Buchhandlung Kapitel 10. Die Tickets gibt es ab sofort unter tix.to, also T-I-X. .to/Nachspielzeiten. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Lukas Vogelsang, so oft auf der Bühne.
Ja.
So oft im Mittelpunkt. Da hoffen wir ja, dass er nicht mit Hybris oder Ähnlichem zurückkommt.
Das ist aber wirklich, er ist ihm völlig fremd.
Unverdächtig.
Er ist aber wirklich absolut unverdächtig. Er kommt wie Alex Alves.
Eine Sache noch,
dann kommt er zu uns
um mit
zurück.
Einer Fußballanekdote abzuschließen, warum ich natürlich auch im Poststadion lesen werde, das ist das Stadion, in dem Tim Wiese sein erstes Spiel nach seinem Wechsel nach Hoffenheim bestritten hat.
Oh.
Im Pokal gegen den Berliner AK.
Nein, das 0
so
zu 5.
Unfassbar, 0 zu 4?
0 zu 4? Nee, ich glaube, es war 0 zu 5.
0 zu 4.
Ich sage, es war 0 zu 5. Wir
also, sie haben auf jeden Fall gnadenlos auf den Sack bekommen in seinem ersten Spiel. Und er hat auch nur 10 weitere für die TSG Hoffenheim.
Na, das war die Begründung von Trainingsgruppe 2. Ne? Das war im Grunde genommen der Start von Trainingsgruppe 2. So, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich wechsle jetzt für 20 Millionen zu Copa TS. Tommy hat mich geholt. Das war meine letzte Folge MML. Macht's gut, ihr Idioten. Ich werde reich. Juhu.
Ja. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich mache das Licht aus. Wie immer.
Tschüss, Mike.
Tschüss, Lukas. Tschüss, ihr alle.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.